ARD.
Ich hoffe sehr, dass diese Regierungskrise schnell abgestellt wird, dass Deutschland wieder eine verlässliche Regierung mit einer parlamentarischen Mehrheit hat.
Ich glaube, man muss festhalten, dass der Bundeskanzler das einzige Richtige gemacht hat, auch um Schaden von der Bundesrepublik abzuwenden.
Christian Lindner funktioniert nicht. Der funktioniert aber nicht nur für die Grünen nicht, Christian Lindner funktioniert für dieses Land nicht.
Denn ist das nicht die Verantwortung von Christian Lindner, sondern es zeigt, dass SPD und Grüne immer noch nicht verstanden haben, wie Haushaltspolitik funktioniert.
Wir brauchen jetzt schnell Neuwahlen. Herr Scholz sollte gleich die Vertrauensfrage stellen.
Das Vertrauen hat er nicht mehr, also muss sofort die Vertrauensfrage gestellt werden und dann muss sofort neu gewählt werden.
Die Bundesampel ist aus, implodiert am Mittwochabend, als SPD-Kanzler Olaf Scholz den FDP-Finanzminister Christian Lindner entlässt und ankündigt, Mitte Januar die Vertrauensfrage zu stellen, mit dem Ziel, sie zu verlieren und Neuwahlen herbeizuführen. Wie wir gerade gehört haben, hat das politische Spitzenpersonal in Berlin und Brandenburg zu all dem natürlich einiges zu sagen. Genau wie wir in dieser Ausgabe der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Es ist die erste Ausgabe nach 2 Wochen Herbstpause und was für eine Woche für ein Comeback. Wir besprechen natürlich, was diese Implosion der rot-grün-gelben Koalition oder sollte man sagen Explosion im Bund für Berlin und Brandenburg bedeutet. Gerade in diesen sowieso unruhigen Zeiten, Stichwort US-Wahl, Donald Trump kommt zurück. Außerdem gibt es ein Verhandlungsupdate, denn aus den Sondierungsgesprächen zwischen SPD und BSW in Brandenburg sind ausgewachsene Koalitionsverhandlungen geworden. Damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und bei mir, um all das zu besprechen, sind 2 KollegInnen. Hanno Christ aus der Brandenburger Landespolitikredaktion in Potsdam. Hallo Hanno.
Hallo.
Und meine Kollegin Angela Ulrich, die genau wie ich am Mittwochabend, glaube ich, ein bisschen Phantomschmerz hatte, weil wir nämlich beide lange im ARD-Hauptstadtstudio gearbeitet haben. Und in solchen Situationen juckt es uns eigentlich natürlich auch noch ein bisschen in den Fingern.
Absolut.
Hallo Angela.
Da wäre jetzt die große Live-Interview-Serie gekommen, aber wir haben auch so, glaube ich, sehr interessiert zugeguckt.
Na klar. Lass uns mal mit den Reaktionen hier in der Region auf das Ampel-Aus beginnen. Wie sehr beschäftigt das denn eigentlich die Politik? Weil wir haben ja doch recht unterschiedliche Ausgangslagen. Also in Brandenburg versuchen SPD und BSW gerade eine neue Regierung aufzustellen. Und hier in Berlin regieren CDU und SPD zusammen. Also 2 der vermutlich ganz großen oder größten Antagonisten des anstehenden Wahlkampfs. Hanno, lass uns doch mal bei dir anfangen. Hat das Ampel-Aus in Brandenburg überhaupt jemanden interessiert oder sind die ganz auf ihre Koalitionsverhandlungen konzentriert?
Ach, natürlich haben die alle darauf geguckt. Und manche haben es auch schon erwartet, aber dass es jetzt so schnell und so holprig ging, ich glaube, das war dann doch ein bisschen überraschend und vor allen Dingen einen Tag nach der US-Wahl. Ich glaube, da haben einige über den Zeitpunkt doch sinniert und natürlich über die Art und Weise, wie das passiert ist. Sie geben sich aber nach außen wirklich cool und gelassen und sagen, nee, das wird. Wir haben nur Brandenburg im Blick, den Tunnelblick sozusagen. Robert Kumbach vom BSW sagt, naja, vielleicht macht es die SPD ein bisschen nervös vor dem Hintergrund Neuwahlen. Aber ich glaube, sie geben sich alle ganz pragmatisch und wir haben sogar gehört, Daniel Keller, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat sich ja nochmal explizit auf Nachfrage von uns auch hinter Olaf Scholz gestellt. Wir wissen, wenn wir in den Sommer zurückgucken, Wahlkampf, Brandenburg war da nicht gerade ein großer Fürsprecher von Olaf Scholz.
Da hatte sich die SPD und auch der Ministerpräsident Dietmar Woidke wollten ja auch nicht, dass Olaf Scholz vorbeikam im Wahlkampf. Angela, wie war das in Berlin? CDU-Bürgermeister mit SPD-Koalitionspartner, wie waren hier die Reaktionen?
Naja, so eigentlich, wie man sie erwartet hat. Kai Wegner, der da auch von einem riesigen Scherbenhaufen spricht, den die Ampel hinterlassen hat, die ja quasi durch das Rauswerfen der FDP so, zu so einer Art Fußgängerampel geworden ist. Nur noch Rot-Grün reicht natürlich nicht. Also bei der SPD habe ich es ein bisschen vorsichtiger gehört. Das ist natürlich klar, dass die schon insgesamt war auch das Gefühl, dass diese Hängepartie so nicht mehr weiter sein kann. Aber SPD und Grüne haben dann doch mehr eben auch gesagt, naja, die FDP war es ja schließlich, die unsere konstruktiven oder die unserer Bundespartner die konstruktiven Ideen überhaupt nicht mehr wollte. Also das hat sich so ziemlich hier ganz genauso abgespiegelt und wir haben es ja eben auch schon gehört von der AfD hier auch in Berlin, die drängen jetzt darauf, das soll schneller gehen mit der Neuwahl, so ein bisschen so ähnlich wie auch in Brandenburg.
Ist das jetzt so ein bisschen das große Diskussionsthema? Also ist dieser Zeitplan, den Kanzler Scholz vorgestellt hat, der falsche, dass er sagt, 15. Januar Vertrauensfrage stellen und dann bis spätestens Ende März dann die Neuwahlen?
Naja, ich finde es ganz interessant, weil auf der einen Seite denkt man ja, okay, da müssen sich ja auch noch viele, sprechen wir auch gleich noch in Ruhe drüber, noch viele wirklich vorbereiten, bevor so eine Wahl halbwegs vernünftig laufen kann. Und das jetzt vielleicht, die Idee ja von Olaf Scholz, dass man noch für ein paar konkrete Projekte auch Zustimmung der Opposition, sprich der CDU, bekommt, um da Dinge, die die Leute gut finden, Rentenreform, mehr Kindergeld, auch das Deutschlandticket in sichere Tücher zu bringen, dass sowas noch vorher entschieden werden sollte, sagt er jetzt, sei so populär, da müsse doch die CDU mitmachen. Die will aber am Ende wahrscheinlich auch nicht zu viel dem Kanzler gönnen und sagt eben auch ganz betont, wir machen bei manchem gerne mit, aber nur wenn sofort, sprich zum Beispiel in der nächsten Sitzungswoche, die ist schon nächste Woche, da die Vertrauensfrage auch wirklich gestellt wird. Und ich persönlich, ich meine, ich sitze da nicht drin, ich habe keine Glaskugel, aber ich würde mal tippen, auch wenn nur der Kanzler selber die Vertrauensfrage stellen kann, also es kann ihn niemand zwingen dazu, glaube ich persönlich nicht, dass Olaf Scholz damit bis nächstes Jahr Januar wartet.
Glaube ich auch nicht.
Ja, wie gucken die Brandenburger da drauf? Sagen die auch oder sagen da viele auch, es muss schneller gehen?
Naja, die ihre Chancen jetzt gerade wittern, also wenn wir auf die Umfragewerte beispielsweise gucken, die AfD oder auch das BSW, denen kann es im Moment nicht schnell genug gehen, wobei die sich natürlich auch erstmal selbst organisieren müssen. Ich glaube, da hat das BSW noch ein paar Hausaufgaben mehr zu machen. Die AfD hat schon für Ende November einen Parteitag angekündigt, wo sie eben ihre Listen aufstellen wollen. Also die wirken tatsächlich etwas vorbereiteter. Auch die CDU pocht darauf, wie im Bund, dass es möglichst schnell gehen möge. Verhaltener sind da die Grünen wie auch die SPD und das aus Gründen, wahrscheinlich aus auch Umfragegründen. Also es ist viel, das wird viel über die staatspolitische Verantwortung gesprochen und dass man eben, wie Angela es gerade sagte, doch erstmal einige Projekte über die Ziellinie bringen muss und ein bisschen Sicherheit und Ruhe reinbringen muss, einen geordneten Übergang organisieren muss. Aber ich bin mir eben auch nicht ganz sicher, ob eben die momentane Stimmungslage mit dazu beiträgt, dass sie sich da noch ein bisschen Zeit lassen wollen, um vielleicht das Ruder noch ein bisschen zu bewegen.
Das Interessante ist ja auch, Olaf Scholz wartet ja auch so ein bisschen darauf, dass in Hamburg gewählt wird. Das ist im März erst der Fall und in Hamburg ist ein Bürgermeister von der SPD und die Umfragen für die SPD sehen gut aus, ob er da noch ein bisschen Rückenwind mitbekommt. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass er das noch so lange hinkriegt.
Lass uns mal, weil du es eben angesprochen hast, Angela, und du, Hanno, auch, also die konkreten Projekte, die Olaf Scholz gerne noch durchkriegen würde, ein paar Sachen in trockene Tücher. Man muss ja einfach mal sagen, dass die Ampel es nicht mehr gibt, dass jetzt SPD und Grüne erstmal da alleine sind, ohne die FDP im Haus, bedeutet ja eben, dass sie keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag hat. Und eine der wichtigsten Fragen, die eigentlich jetzt hätte geklärt werden müssen, war die Frage nach dem Bundeshaushalt. Und wenn es keinen Bundeshaushalt für 2025 jetzt erstmal geben sollte, dann klingt das zwar erstmal relativ technisch, aber das würde für Millionen Menschen Auswirkungen haben, wenn eben dieser Haushalt nicht mehr verabschiedet wird. Was würde das denn heißen? Angela, willst du vielleicht anfangen?
Naja, in Berlin gibt es ja das doppelte Problem. Wir haben ja auch noch keinen Landeshaushalt. Da klaffen ja auch immer noch 3 Milliarden Löcher fürs nächste Jahr. Also da wird auch noch rumgedoktert, verhandelt, soll ja Ende November soweit sein. Und es hängen einfach in vielen Projekten gibt es eben auch eigentlich Bundesgeld. Also was konkret wegfällt, ist manchmal gar nicht so klar. Aber genau das ist eben auch das Problem. Wir haben da mal rumgefragt, zum Beispiel Projekte der Demokratieförderung, Amadeo-Stiftung, die ein Kompetenznetzwerk für Antisemitismusprävention betreiben. Die haben eigentlich Stellenausschreibungen fürs nächste Jahr, wissen aber gar nicht, können wir das machen? Haben wir da überhaupt Geld dafür? Oder ein gemeinnütziges Projekt, Schildkröte heißt das, hat 165 Stellen, die machen Catering für Schulen, aber auch Berufseinstieg für Jugendliche. Nur noch 40 bis 50 Stellen sind sicher finanziert, hat uns die Geschäftsführerin gesagt, weil EU-Geld zum Teil da noch reinfließt. Alles andere wissen wir nicht. Also da stehen wahnsinnig viele Dinge auf der Kippe oder wissen zumindest nicht, ob sie mit was rechnen können. Und deswegen der Drang wirklich, dass sich da jetzt was entscheidet in Berlin, wahrscheinlich auch in Brandenburg, ganz riesengroß.
Diese Unsicherheit haben wir natürlich in Brandenburg gleichermaßen. Auch bei uns ist der Haushalt ein großes Thema. Bislang haben wir uns über den Landeshaushalt mit dem Landeshaushalt beschäftigt, von dem wir erahnen, dass er einfach auch zwar recht groß sein wird und trotzdem dafür herhalten muss, dass er all die Bedürfnisse aus den Wahlprogrammen, die Versprechungen irgendwie doch einlösen soll. Man hört aber, dass das Geld eben schon ausgegeben ist und wenn jetzt noch die Unsicherheit von der Bundesebene dazukommt, das wird heikel, spannend. Auch wir haben natürlich Großprojekte, die natürlich aber auch sehr langfristig finanziert sind. Also den Strukturwandel beispielsweise ist ja ein Dauerprojekt, wo wahnsinnig viel Bundesmittel hineingehen. Was ist eigentlich mit dem PCK Schwedt im ganzen Transformationsprozess? Auch das sind langfristige Geschichten, aber auch da braucht es immer Entscheidungen und jemand, der da eine ordnende Hand drauf hat. Also wer ist da dann der Eigentümer? Das sind Leuchtturmprojekte in Brandenburg, an denen viel, viel hängt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern die Unsicherheiten auf Bundesebene jetzt auch mit dazu beitragen, dass solche Projekte auch ein Stück weit, nein, nicht ins Wackeln geraten, aber auch da sind natürlich viele Fragezeichen dort.
Aber man muss auch nochmal sagen, selbst wenn der Bundeshaushalt jetzt nicht beschlossen würde, es gibt immer, anders als in den USA, wo die ja dann wirklich das Problem kriegen,
wo man richtigen Haushaltsstopp
genau,
hat.
Genau, ja. Da wird dann kein Geld mehr ausgezahlt an die Bundesbediensteten zum Beispiel. Aber im Bund ist es schon so, dass es dann einen Haushalt gibt, der quasi erstmal weiterläuft. Das sind keine neuen Projekte, dann werden die alten Ansätze vom letzten Jahr genommen. Aber heißt natürlich für neue Dinge, Deutschlandticket und Ähnlichem, dass es dann trotzdem ein Problem gibt. Also es ist so ein Mittelding. Es ist ein Problem, aber es ist kein so ein Problem, wie zum Beispiel die USA da hätten.
Genau, Pflicht wird noch gemacht, aber was ich jetzt mal als Kürleistung bezeichnen würde, das ist dann halt erstmal blockiert.
Wir sind jetzt natürlich alle sehr aufgeregt, weil wir so eine Lage natürlich nicht jedes Jahr haben. Aber ich finde es erstmal beeindruckend, auch als Beobachter zu sehen, wie jetzt diese ganzen demokratischen Mechanismen, was natürlich alles festgeschrieben ist, wie das alles jetzt so ins Rollen kommt, die ganzen Räder hoffentlich ineinander greifen. Und wie Angela es gesagt hat, also die Sorge ist erstmal da, die Fragezeichen, die man hat. Aber tatsächlich gibt es auch sowas wie eine vorläufige Haushaltsführung. Es bricht jetzt nichts per se zusammen. Aber was das Gestalten angeht und was die Extras angeht, das Ändern, das wird natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig.
Und nervös sind Sie alle schon, das merken wir, glaube ich. Also eine Kollegin hatte gerade eben auch kurz mit dem Finanzsenator hier in Berlin, Stefan Evers, gesprochen. Der hat schon gesagt, wir versuchen jetzt schon mal so ein bisschen zu rechnen, was könnte das eigentlich für uns bedeuten und welches Geld kommt und welches Geld kommt nicht. Sind im Moment relativ spannende Zeiten.
Absolut, genau, weil er das ja auch noch gar nicht weiß, Stefan Evers, genau wie er in Brandenburg sowieso alles voller Fragezeichen gerade ist. Und dass das dann auch noch zu den eigentlich ja schon so schwierigen Verhandlungen über den eigenen, den Landeshaushalt kommt, ist echt nochmal eine Schippe drauf.
Ja, lasst uns mal auf die konkreten Auswirkungen nicht nur auf die Menschen im Land, die es betreffen könnte, sondern auf die Landespolitik auch gucken. Fangen wir mal mit Berlin an. Da haben wir ja in den letzten Monaten, Angela, schon gemerkt, dass so die Flitterwochenzeit bei CDU und SPD schon vorbei ist. Da ist zwar nach außen immer noch relativ viel Harmonie da, also anders als das vorher bei Rot-Grün-Rot war, aber die haben schon angefangen, sich mehr zu behakeln. Und was heißt das jetzt wohl, wenn wir wann immer, ob das nun schon im Januar sein wird, eine Neuwahl kriegen oder im März, wenn dann auf Bundesebene CDU und SPD die größten Gegner sind und hier in Berlin aber zusammen regieren?
Ja, da bin ich richtig, richtig gespannt. Weil ja, das stimmt. Auf der einen Seite hat ja Kai Wegner immer sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, wie harmonisch seine Koalition funktioniert. Die davor, Rot-Grün-Rot, das war ja wirklich am Ende der Großkampf untereinander. Und das hat Wegner eine ganze Weile durchgehalten. Aber jetzt kam zum Schluss ja an vielem, kam der Streit hoch. Zum Beispiel, dass die Bezahlkarte für Geflüchtete, wo Kai Wegner sagt, wir machen damit wie alle höchstens, also es gibt sie erstmal, Begrenzung der Barmittel und man darf auch höchstens 50 Euro im Monat dann auszahlen an Geflüchtete. Die Sozialsenatorin Kiesel-Teppe, die sperrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ein Streit, der nicht beigelegt ist, wie auch zum Beispiel ums Berliner 29-Euro-Ticket, was eigentlich die CDU nie wollte, wo jetzt auch Teile der SPD sagen, okay, können wir uns sowieso nicht mehr leisten. Gibt andere, die trotzdem noch dran festhalten. Also die Harmonie ist vorbei und natürlich, wenn auf Bundesebene man sich gegeneinander profiliert und genau das will ja Olaf Scholz probieren. Er will ja so ein Aufholrennen, wie Dietmar Woidke in Brandenburg ja hingelegt hat. Der hat ja auf den letzten Metern noch wahnsinnig es geschafft, die stärkste Kraft zu werden. Und das ist bei Olaf Scholz sehr, sehr fern. Aber das wird zu Profilierungen, zu gegenseitigem Abgrenzen führen. Und da ist es natürlich dann für die Koalition in Berlin echt schwer, die Harmonie weiter zu pflegen.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, Dietmar Woidke hat sich ja in Abgrenzung zur AfD profiliert, hat gesagt, also wenn ich hier nicht als Nummer eins durchs Ziel gehe, sondern die AfD, dann bin
Stimmt,
ich weg.
Stimmt, das war von die Erpressung, daher, die Hanno noch viel genauer
Ich glaube, so kann Olaf Scholz die Wähler nicht erpressen, dass er sagt, wenn der Friedrich Merz als erster durchs Ziel geht, bin ich weg. Denn das wäre ja sozusagen
Da würde
klar.
Nichts passieren.
Ganz genau. Aber Hanno, sag du doch mal, ich meine, bei euch ist es ja nun so, wir haben Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Mhm. Am 28. Oktober haben die beiden gesagt, aus den Sondierungsgesprächen von SPD und BSW werden eben jetzt Koalitionsverhandlungen. Kann dieses Ampel aus und der anstehende Wahlkampf diese Verhandlungen gefährden?
Also Robert Grumbach meint eben, nein, die haben Brandenburg im Blick und ich nehmen.
Robert Krumbach, BSW-Vorsitzender, den du schon erwähnt hattest, genau.
Genau. Die haben den Brandenburger Tunnelblick. Ich glaube, dass auch er meint, dass vielleicht die SPD da ein Stück weit nervös werden könnte. Aber auch die SPD in Brandenburg, sage ich immer, halte ich für ziemlich ausgebufft. Und da gibt es eben einige, die wirklich da keine Luft rankommen lassen wollen. Wir erleben die Sondierungsgespräche wie auch die Koalitionsverhandlungen bisher als sehr geschlossen, sehr diszipliniert. Zu unserem Leidwesen dringt wenig nach außen. Aber im Moment, sie haben den schwierigsten Punkt ja auch schon abgeräumt. Und das ist eben das Sondierungspapier mit den Formulierungen zu Krieg und Frieden oder zur Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Eng abgestimmt offenbar mit Sarah Wagenknecht, die ja dann auch ihr grünes Licht gegeben hat dafür. Das war offenbar die größte Hürde, die dieses Bündnis zu meistern hatte. Es gab Kritik an der SPD, wie sie das überhaupt schreiben konnten. Aber diese Aufregung hat sich jetzt erstmal gelegt, andere Aufregungen sind dazugekommen. Die Koalitionsverhandlungen, habe ich den Eindruck, nehmen jetzt ihren Gang und da sind, wenn man sich auch die Wahlprogramme nebeneinander legt, einfach nicht mehr diese großen Probleme, sondern da gibt es viel eher Schnittmengen und man muss sich fragen, ja, wo sind denn eure Konflikte? Wir reden, okay, Verfassungsschutz, Verfassungstreuecheck. Ich glaube, da werden sie Lösungen finden.
Erklär uns das doch noch mal so ein bisschen, weil wir haben ja in Sachsen gesehen, da hatten CDU, SPD und BSW hatten sondiert, überlegt, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das ist geplatzt. In Brandenburg irgendwie alles relativ reibungslos, hat man das Gefühl. Hm. Ist da Dietmar Woidke einfach pragmatischer und die SPD?
Er hat kein CDU-Parteibuch. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Und es sind natürlich nur zwei, die da zusammensitzen. Und ich messe auch dem BSW-Vorsitzenden Robert Krumbach eine große Bedeutung zu, dass er das Scharnier bildet zwischen den Gruppen. Er ist ja ehemaliger SPD-Mann und ist dann zum BSW rüber gewechselt. Er war 40 Jahre lang in der SPD und er kennt natürlich alle auf der gegenüberliegenden Seite. Er weiß, wie die SPD tickt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Detail bei den Verhandlungen, ob die funktionieren oder eben auch nicht. Und er, glaube ich, überbrückt auch viel an Unerfahrenheit, die es bei den BSW-Leuten gibt. Wir gucken ja genau schon mit der Lupe hin, wer hat denn da Verwaltungserfahrung, wer hat denn politische Erfahrung? Und das sind da nicht so viele. Und ich glaube, dass er da ziemlich viel wegträgt. Und mein Eindruck ist, wir kriegen den Konflikt ja nicht wirklich mit, aber im Moment, dieses Geräuschlose wird schon dazu führen, dass sie wie geplant Ende November zu einem Abschluss der Koalitionsverhandlungen kommen. Und das erklärte Ziel ist ja, am 11. Dezember dann auch einen Ministerpräsidenten namens Dietmar Woidke neu wählen zu können, wiederwählen zu können.
Ich hätte da auch mal eine Frage an dich, Hanno. Hm. Wäre das denn auch Rückenwind am Ende für Olaf Scholz, wenn Woidke sehr schnell eine Regierung zusammenbringt in Brandenburg?
Interessante Frage, aber die haben sich ja schon sehr stark voneinander abgekoppelt. Jetzt nochmal Olaf Scholz und Dietmar Woidke und die SPD in Brandenburg zusammenzubringen. Ich glaube, da gibt es kürzere Wege.
Wobei Scholz wahrscheinlich nehmen muss, was er kriegen kann.
Guck mal,
was wir hier in Brandenburg so doll hinbekommen haben.
Erstmal Hauptsache kein Chaos. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Und was man, glaube ich, immer noch mal sagen muss, Hanno, die haben Zeitdruck, weil es gibt eine Frist. Also die können nicht einfach sagen, wir verhandeln jetzt mal, solange wir lustig sind. Die müssen fertig werden, ne?
Und sie liegen damit aber schon weit vor allen anderen, die natürlich erstmal über Sondieren gesprochen haben in Sachsen und Thüringen. Und da sind die Brandenburger schon bei den Koalitionsverhandlungen.
Also, 90 Tage sind es, ne? Bis dahin müssen sie
Tage,
das hinbekommen haben,
genau.
Sonst muss neu gewählt werden.
Genau, Mitte Januar wäre es dann soweit gewesen, dass man nochmal auf den Neustart-Knopf hätte drücken müssen. Aber wie gesagt, es würde mich jetzt überraschen, wenn es dann doch irgendwie anders kommen würde. Ich halte einige in der SPD auch für so pragmatisch, die also auch allen voran zum Beispiel die amtierende Finanzministerin Katrin Lange, stellvertretende Landesvorsitzende, aber auch Dietmar Woidke, die wollen, dass das Land irgendwie regiert wird und dass es weitergeht. Und da wird auch sicherlich mancher Kompromiss gefunden werden. Hauptsache, es kommt zu einem Ergebnis.
Angela, du hast es eben schon erwähnt, als es um die Frage ging, wann stellt Olaf Scholz eigentlich die Vertrauensfrage, dass eine Neuwahl, wann immer sie denn stattfindet, natürlich auch vorbereitet werden muss. Und das macht man nicht einfach von heute auf morgen. Ich meine, nur hat Berlin mit der Organisation von ja. Neuwahlen, Wiederholungswahlen, Nachwahlen und so weiter eine Menge Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Aber wie sieht es denn aus? Wie weit sind wir in Berlin schon damit, die Neuwahl, die ja eigentlich für nächsten September geplant war, September 25, die vorzubereiten?
Ja, das finde ich zum Beispiel echt super interessant, weil egal wie man rechnet, es gibt da so ein paar verschiedene, aber wenn wir mal die Bundestagswahl 21, das war die berühmte Pannenwahl in Berlin, wenn wir die mal nehmen, dann gab es seit dieser Zeit schon 5 Wahlen in Berlin. diese Bundestagswahl, Wiederholungswahl komplett fürs Abgeordnetenhaus, teilweise eben Bundestag musste ja auch wiederholt werden, das war ja in diesem Jahr noch, dann Klimavolksentscheid, die Europawahl in diesem Jahr. Also Berlin kommt überhaupt nicht mehr raus, insofern sehe ich schon die Karikaturen und auf der anderen Seite ist man so ein bisschen auch, was das angeht, auf der einen Seite ist mein Gefühl im Moment gelassen, weil man halt mit so einem bisschen Grinsen sagt, na schon wieder, wir kennen das ja.
Also gut geölt, die wissen, wie es geht.
Genau. Und genau das sagt auch Stefan Bröchler, der ist nämlich jetzt schon eine ganze Weile der Landeswahlleiter und das ist ein Phänomen, dieser Mann, der ist kraftstrotzend, lächelt immer, obwohl er von allen Seiten wirklich Stress bekommt und der hat gleich gesagt, sobald das Ampel auskam, haben sie sich zusammengesetzt, haben angefangen, denn die Bezirke sind ja eigentlich die, die organisieren, mit ihm als Landeswahlleiter und einem noch relativ zahnlosen Landeswahlamt, damit die mehr Macht kriegen, hätten noch Gesetze geändert werden müssen, ist nicht passiert, egal. Also er und die Bezirke organisieren, aber natürlich, wie du sagst, Sabine, da müssen wieder Wahlorte gefunden werden, Wahlkabinen aufgestellt, genug Wahlzettel gedruckt.
Wahlhelfer, auch immer eine Frage.
30.000 Wahlhelfende gefunden werden und Stefan Bröchler hat bisher, nachdem Olaf Scholz ja eben von diesem 15. Januar als Vertrauensfrage und dann im März, Ende März den möglichen Wahlen gesprochen hat, hat er schon gesagt, schon bis dahin, also zwischen 9. und Ende März wäre ein Kraftakt. Klar, wir kriegen das auch vorher hin, ist Bröchler überzeugt. Muss er ja. Geht ja nicht anders, wenn jetzt schon vorher eine Vertrauensfrage kommt. Aber das ist für Berlin auf der einen Seite wieder richtig heftig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sie kennen sich jetzt inzwischen aus.
Die scheinen bei euch gelassener zu sein. Wir haben auch schon natürlich versucht, bei der Landeswahlleitung anzufragen. Aber die wirken auf mich eher abgetaucht, müssen sich erstmal finden und hatten sich, glaube ich, auch auf eine ganz andere Zeit eingestellt. Mein Eindruck war, dass da nicht so viel Vorbereitung ist. Die werden das sicherlich auch gewuppt bekommen, aber wir haben bisher noch kein Interview mit dem Landeswahlleiter bekommen. Die verweisen, glaube ich, auf Montag, wo es nochmal eine Sitzung des Bundeswahlleiters geben wird und ich glaube, die müssen sich dann auch erstmal alle sortieren.
Nun ist die Organisation so einer Neuwahl die eine Sache, aber Hanne hat das eben schon mal kurz angesprochen. Die Parteien, die müssen ja auch gucken, dass sie bereit sind für die Wahl. Die müssen ihre Kandidaten aufgestellt haben, Parteitage müssen die Listen abgesegnet haben. Wie weit ist man da bei euch, Hanno?
Jetzt tun alle so, als wären sie irgendwie darauf vorbereitet, aber ich habe so den Eindruck, dass einige doch jetzt ganz schön ins Schwitzen kommen. Die AfD, die hatte schon was angesetzt, die werden in Prenzlau Ende des Monats ihren Listenparteitag haben. Bei den Grünen waren wir gerade erst vor wenigen Tagen, weil die Landesspitze angekündigt hat, nicht nochmal neu zu kandidieren und die wollten eigentlich bis Herbst 2025 an der Spitze des Landesverbandes sein, wollten dann jetzt aber ihre Abwahl oder Neuwahl der beiden anderen Vorsitzenden, die es, wer auch immer das sein wird, die wollten sie auf den Frühling legen. Und jetzt kommt eben das noch dazwischen. Also die Grünen, glaube ich, die sich gerade selbst nach dieser herben Wahlniederlage in Brandenburg so ein bisschen neu sortieren müssen. Jetzt kommt das noch oben drauf. Also die sind, glaube ich, sehr gerade mit sich beschäftigt. Aber alle sagen, ja, wir kriegen das so hin. Oder das BSW sagt, na gut, dann legen wir eben den Parteitag, wo wir über den Koalitionsvertrag im Dezember abstimmen wollen, legen wir einfach, machen wir auch noch eine Listenaufstellung. Vielleicht macht es die SPD ganz ähnlich. Also sie werden alle ganz pragmatisch und klingen schon so, als würden sie das gewuppt bekommen. Aber ich bin sicher, hinter den Kulissen, es möchte ja keine Partei da stehen und sagen, also ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Also das, glaube ich, wäre zu viel. Das wäre, wie sagt man dazu, gegen ihre Ehre.
Und Hanno, du hast eben die AfD in Brandenburg schon erwähnt, die noch relativ weit vorne ist. In Berlin hat die AfD ihre Bundestagsliste schon aufgestellt. Die anderen Parteien sind noch nicht so weit, Angela.
Nee, ganz genau. Die AfD ist die einzige, die es schon getan hat. Also alle Parteien, wir haben die jetzt auch alle durchtelefoniert, sagen, wir kriegen das irgendwie hin. Es gibt ja auch viel zu bedenken. Zum Beispiel bei der SPD, die hat beim letzten Mal ziemlich viel direkt gewonnen. Zum Beispiel Michael Müller, der regierende Bürgermeister, der frühere Regierende, der ist nicht nur Direktkandidat und hatte das damals gewonnen in Charlottenburg, sondern er ist auch auf Platz 1 der SPD-Liste gewesen. Jetzt heißt es, eine Frau kommt dahin. Dann werden wahrscheinlich auch viel weniger Direktmandate mit dem Gegenwind der SPD gewonnen. Also zum Beispiel so jemand wie Michael Müller, wenn er nicht auf Platz 2 kommt, könnte schon gefährdet sein. Also da ist viel zu bedenken und im Moment auch total viel Aufregung, ist mein Eindruck bei den einzelnen Parteien.
Wir werden übrigens eine besondere Konstellation in Brandenburg nicht mehr haben, nämlich dass zwei Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen in einem Wahlkreis gegeneinander antreten. Also Olaf Scholz wird in Brandenburg wahrscheinlich auch wieder antreten, auch Annalena Baerbock wird wieder antreten, aber wir wissen ja, Robert Habeck ist derjenige, der für die Grünen jetzt in den Ring steigen möchte. Insofern, wir haben weiterhin Politprominenz in Brandenburg, aber eben wahrscheinlich nur noch einen Kanzlerkandidaten. Mal sehen.
was ihr noch best bleibt. Aber ja, oder? Ja, werden wir sehen.
Ja, also das ist eine gute Frage.
Es stellen in der SPD tatsächlich Leute auch die Frage, ob man es mit Olaf Scholz wieder machen soll. Aber die werden dann relativ schnell noch daran erinnert, nach dem Motto, der hat sich jetzt 3 Jahre lang für uns hier den Buckel krumm gemacht im Kanzleramt. Wir sollten schon mit ihm machen. Aber wer weiß, ich meine, tut sich im Moment so viel?
Ja.
Wer weiß, was ihn noch tut? Wir haben es ja tatsächlich jetzt gehört in dem, was wir besprochen haben. Es ist wirklich viel Unruhe drin in der Bundespolitik, auch in der Landespolitik. Und das Ganze passiert aber ja in sowieso unruhigen Zeiten. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt. Donald Trump, wiedergewählt in den USA, also ein wirklich geschichtsträchtiger 6. November dort drüben, hier bei uns. Was bedeutet das? Am 20. Januar wird er dann vereidigt, wird er ins Amt kommen. Was bedeutet das für unsere Region hier, vor allem für die Wirtschaft? Die Sorge ist ja, glaube ich, da.
Ja, die Sorge ist groß. Hanno hat da mit Tesla und Ähnlichem vielleicht noch mehr. Auch für Berlin ist ja die, jenseits der EU sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. 800 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024. Und natürlich wären Zölle totales Gift in beide Richtungen, sowohl für Ex als auch für Importe.
Die Donald Trump ja angekündigt hat. Und man weiß ja auch nie so genau, er erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist, ob das nun 10% sind, 20% oder 200.
Genau, und das ist das eine. Und es gibt einfach auch viele Verbindungen. Es gibt ein Büro in New York, was Unternehmer miteinander verknüpfen soll. Es gibt hier auch viele Ansiedlungen von US-Unternehmen. In den letzten Jahren ist das auch vorangegangen. Viel Geld für Start-up kommt aus den USA. Und insofern ist jetzt wirklich totaler Zufall. Aber ich finde schon interessant, dass Kai Wegner an diesem Sonntag mit großer Wirtschaftsdelegation ausgerechnet in die USA startet. Das war lange geplant für diesen Termin. Aber wenn man so will, ich meine, erster Regierungschef, der darüber fährt, das ist jetzt nur regierender Bürgermeister, also nur fürs Land. Aber es finde ich schon interessant, dass der da jetzt mal einmal rüber guckt und das unter die Lupe nimmt. Aber für Berlin ist das schon auch, kann das einschneidend sein.
Auf Wegner komme ich gleich nochmal zurück. Hanno, Tesla hat Angela schon angesprochen und Brandenburg und Wirtschaft. Was heißt das für das Land?
Wenn ich das genau wüsste. Also vorher mussten wir tatsächlich so die amerikanischen Anknüpfungspunkte in Brandenburg so ein Stück weit suchen. Das ist, glaube ich, in Berlin noch ein bisschen anders. Und sicherlich wird es auch wirtschaftliche Auswirkungen geben. Ich kann aber wirklich nicht sagen, welche. Tesla ist ja so verrückt, weil sich das alles so gedreht hat, auch mit der Rolle von Elon Musk. Ein großer Trump-Buddy, ein großer Unterstützer. Bin mal gespannt, welche Rolle er in der nächsten US-Regierung übernehmen wird. Aber wir erinnern uns ja vielleicht an die Bilder, die es hier in Brandenburg gab mit Musk, wie er dort gefeiert wurde. Dann die Besuche von dem Wirtschaftsminister Brandenburgs, Herrn Steinbach, oder von Dietmar Woidke in den USA. Auch da gab es ja Begegnungen. Man pflegt einen engen Draht. Man war eigentlich quasi stolz auf den engen Draht zu Elon Musk. Und ich bin gespannt, wie sich das alles so verändert wird, wie sich auch das Image vielleicht von Tesla verändert wird, ob es der Marke schadet, ob es auch dem Standort in Grünheide schaden wird. Ich weiß es nicht, aber so jemand wie Musk kann natürlich auch kein so großes Interesse daran haben, dass es irgendwie ein Problem geben wird mit den Zöllen. Also weiß ich nicht, welche Rolle er dann bei Trump einnehmen wird oder ob er ihm dann ins Ohr flüstert, mach's nicht. Und deswegen finde ich diese Konstellation auch so wenig, irre und so wenig vorhersagbar, weil man natürlich auch weder bei Trump noch bei Musk so richtig weiß, was haben sie jetzt als nächstes genau vor und wie verlässlich ist das eigentlich alles.
Ich fand auch noch interessant, dass Kai Wegner in seiner ersten Reaktion auf die Trump-Wahl auch nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig auch die Verbindungen unterhalb der Bundesebene sind. Also wie eben auch zwischen Städten, zwischen Unternehmen, zwischen Regionen man das Ganze verstärken soll, die Beziehungen. Ich weiß nicht, was er da jetzt ausrichten kann. Partnerstadt von Berlin in den USA ist ja Los Angeles zum Beispiel. Aber vielleicht will er das ja auch versuchen, noch mehr, das gibt es ja eh schon, diese Beziehung, aber die vielleicht noch mehr in seinem Bereich zumindest zu verstärken, damit man sich loslösen kann von dieser Bundesebene und vielleicht da noch mehr direkt miteinander ins Gespräch kommt.
Ja, er hat auch schon angekündigt, dass er, wenn er in den USA ist, für den Wirtschaftsstandort Berlin werben will. Vielleicht ist er ja auch so nett, Brandenburg mal mitzuerwähnen. Er sagt ja auch immer, eigentlich ist das eine Region und so weiter. Ich hoffe übrigens sehr, dass der wirtschaftliche Ertrag dieser USA-Reise besser sein wird als der des Wegner-Besuchs in Japan im Mai. Da hatte der Regierende am Ende nämlich keine schönen Deals vorzuzeigen. Eine knappe Woche ist Wegner weg. Mal sehen, wie viele weitere verrückte Umdrehungen das ganze Ampel ausgenommen hat, bis er zurückkommt. In diesem Sinne, oder wie der Ami sagen würde, on this happy note, danke euch fürs Gespräch, Angela Ulrich und Hanno Christ.
Sehr gerne.
Danke dir auch. Sehr gern.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Ihre Ohren jetzt immer noch podcasthungrig sind, kann ich Ihnen in Polen empfehlen. Denn nicht nur hierzulande ist es politisch gerade sehr spannend. Auch in Polen ist ganz viel im Umbruch. Eine proeuropäische Regierung will Staat, Justiz und Medien wieder umbauen. Nach 8 Jahren unter national-konservativer Führung. Wie macht man sowas eigentlich und was sagen die Menschen dazu? Unsere Korrespondentinnen Christine Joachim und Martin Adam beobachten, analysieren und erklären. Sie reisen im Land umher und geben Antworten. Außerdem gibt es in jeder Folge Kulinarisches. In Polen finden Sie alle 2 Wochen überall, wo Sie am liebsten Podcasts hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort gibt es natürlich auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.